Herzlich willkommen beim Podcast Eros und Psyche. Hier ist Miriam und ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast, wie jede Woche. Ich glaube, ich muss mir langsam was anderes einfallen lassen. Diesmal habe ich Julia Hähnchen da, die ist von Lustfaktor. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram, sie ist sehr aktiv. Aber hinter dieser Person verbirgt sich ein bisschen mehr als ein netter Instagram-Account. Wird sie euch jetzt gleich selbst berichten.
Hallo, ja, ich freue mich total hier zu sein. Mein erster Podcast übrigens, total spannend. Genau, ich bin die Julia, ich habe Lustfaktor gegründet und ich bin aber oder komme aus dem Feld der sozialen Arbeit, Sexualpädagogin und habe eine Praxis für Paare, Familien und Einzelpersonen zum Thema Sexualität, aber auch ganz viele andere Themen, die da so mit reinspielen. Genau.
Total aufregend, so, ne, wenn man seine Praxis endlich eröffnet hat und man schaut sich so um. Ich glaube, jetzt ist es für alle gerade eine spannende Phase, aber du hast gerade vor kurzem etwas ganz Besonderes gemacht. Du hast einen Kurs entwickelt, wenn ich das richtig gelesen habe, für Lehrer, aber auch für Eltern, wie sie mit den Kindern über Sexualität reden oder wie sie aufklären können. Wie kamst du denn gerade auf diese Idee?
Ja, das kam tatsächlich so ein bisschen aus meiner praktischen Arbeit. Also ich gehe ja auch viel in Schulklassen und ich arbeite auch mit Eltern aber. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass da so eine große Lücke klafft. Zum einen auch in Schulen, ja, dass auch LehrerInnen teilweise gar nicht so genau wissen, was ist denn jetzt zum Beispiel die Vulva oder die Vagina. Und da fehlt einfach Wissen. Und genauso eben dann bei Eltern auf so eine Scham, wie kann ich mit Kindern, mit meinen Kindern über Sex sprechen, ohne dass es jetzt unangenehm wird oder vielleicht sogar auch teilweise übergriffig. Und da habe ich einfach überlegt, okay, wie kann man das gut vereinen? Weil letztendlich geht es immer darum, dass uns ja irgendwie aus der eigenen Aufklärung irgendwie was fehlt. Und das habe ich versucht, irgendwie damit zu schließen quasi. Und genau, es macht einfach total viel Sinn, auch diese Aufklärung ganzheitlich zu betrachten. Also diesen Kurs können quasi auch Jugendliche sich angucken. Der spricht quasi alle an. Also die Videos sind sozusagen einmal in der Sprache für Jugendliche, aber es gibt auch extra Videos nur für Erwachsene, wo dann ja, sexueller Missbrauch auch nochmal aufgegriffen wird und Grenzen, genau. Also so ein Rundumschlag. Und ja, es kommt einfach tatsächlich aus meiner Praxis, aber auch aus dem privaten Umfeld, wo einfach auch gerade viele Kinder geboren werden und viele Fragen halt einfach auch ja, damit einhergehen. Also wie macht man das denn, wenn die dann in ein Alter kommen? Ab wann klärt man denn auf? Und so kam das so ein bisschen, genau.
Das klingt, dass du da ganz viel Arbeit da drin stecken, wenn du sogar zwei Videos mit unterschiedlichen Sprachen nimmst, was aber natürlich ganz toll ist, weil das bedeutet ja auch, wenn eine Familie ein Paket bei dir erwirbt mit diesen ganzen Videos und den Informationen, dass sie dann bestimmte Videos auch ihren Kindern zur Verfügung stellen können, beziehungsweise sagen können, hier, schau mal, wenn du Zeit hast, guck dir das mal an. Also ich weiß es nicht, ich fand das damals nicht so toll, als meine Eltern mir die Aufklärungsbücher in die Hand gegeben haben und erinnere mich auch noch, dass man sehr schambehaftet dann in die Bilder reingeguckt hat und im Nachhinein war ich trotzdem ganz froh, dass ich diese Möglichkeiten hatte und dass ich wusste, dass sie existieren. Und dieser Nachreifungsprozess, den du gerade bei den Eltern angesprochen hast, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger. Weil ich kann nur dann entspannt eine Sexualität weitergeben, wenn ich damit klarkomme. Und da wir häufig gar nicht eine richtige Sprache dafür haben, ist es schön, dass du so viele unterschiedliche Sprachformate anbietest. Das heißt, da können dann die Eltern für sich schauen, welche Begriffe, mit welchen fühle ich mich dann eigentlich wohl, mit welchen möchte ich vielleicht meine Kinder erziehen. Weil das wissen wir ja, dass das sehr prägsam ist. Da kann ich als Frauenärztin auch berichten. Also wenn Mütter ihren Töchtern über die Genitalien nur negative Informationen geben, dann beeinflusst das natürlich die eigene Selbstwahrnehmung. Hast du da auch Erfahrungen zu gemacht? Mhm.
Ja, also ich habe auch, also in diesem Kurs spreche ich auch genau das Thema so ein bisschen an. Ja, wie welche Sprache wollen wir nutzen und auch die eigene Reflexion. Also wir hatten ja gerade vorher auch im Vorgespräch schon, dass ich bald auch so ein Übungsheft für Paare rausbringe, wie man einfach mit Sexualität ins Gespräch kommen kann. Und in diesem Kurs findet sich auch exklusiv eine Übung aus diesem Übungsheft, gerade für Eltern, wie man die eigene Sexualität nochmal gut reflektieren kann, bevor man dann in die Aufklärung geht. Also, weil das, was du gesagt hast, eben sehr wichtig ist. Es ist sehr prägend, wie gerade auch Mütter und natürlich auch Väter über den eigenen Körper sprechen, auch über das Körperbild, ja, also wie finde ich mich selber schön, habe ich einen guten Zugang zu meinen Genitalien oder finde ich das eklig und spreche darüber auch, ja, und genau das spreche ich da auch an, weil das einfach so sehr prägt, wie wir Sprache auch nutzen, auch in der Aufklärung. Und genau, die Erfahrung mache ich auch, also es gibt ja auch diesen tollen Spruch vorne, wir sprechen von unten vorne. Also statt dann die Vulva zu nehmen, sagen wir der Po vorne oder so, ja. Also es gibt da ja total die verrückten Sachen, die Erwachsene nutzen, um Genitalien zu besprechen oder zu benennen. Und das prägt einfach. Und
Ich finde das ja ganz spannend, weil mir das gar nicht so aufgefallen ist, bis ich die sexualtherapeutische Ausbildung gemacht habe zur Sexualmedizinerin damals, weil wir da gerade über dieses Sprachbild gesprochen haben. Also der Professor Löwitt, der uns unterrichtet hat, der hat sehr viel Wert auf so Sprachgestaltung gemacht und welche Bedeutung hinter Sätzen auch sind, die die Paare sagen, also hinter den Wörtern manchmal, ne? Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Dann habe ich angefangen, darauf zu achten, wie Frauen ihre Genitalien bezeichnen und war dann teilweise super schockiert, dass sie gar nicht den Unterschied zwischen Vagina und Vulva kannten. Oder ich habe auch Frauen, die mir sagen, ich habe gar keine Klitoris und dann muss man mit dem Spiegel rangehen und gemeinsam zeigen und schauen, wo das ist. Und da finde ich dann gerade solche Produkte oder auch das, was du in den sozialen Medien bringst, so wichtig, weil wir so viel falsche Aufklärung ist nicht richtig selektive Aufklärung haben, also wo einfach Teile ausgeblendet werden. Weil Studien haben ja gezeigt, dass viele Jugendliche ihre Aufklärung über Pornografie erfahren und das hat mich dazu bewegt, unter anderem zu sagen, man muss raus. Wir müssen eine Balance schaffen, um zu gucken für dieses Gegengewicht, weil wir werden nicht gegen die Pornografie ankommen. Das müssen wir auch nicht, sondern wir können sie nutzen. Aber dass es trotzdem noch andere Stimmen gibt, wo man so etwas findet oder wo ich noch mehr Informationen kriege. Und da finde ich ja zum Beispiel in deinem Instagram-Account oder in deinem generellen sozialen Auftritt in den sozialen Medien, ist das sehr fein und trotzdem lebendig und jung gehalten. Man hat, Lustfaktor passt da voll. Also man kriegt da wirklich Lust, sich damit auseinanderzusetzen. So bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, wo ich so dachte, wie cool, so eine Leichtigkeit und so eine Selbstverständlichkeit, auch die Themen, die du ansprichst. Und das fand ich irgendwie super. Und deswegen bin ich so glücklich, dass wir diese Podcast-Folge heute aufnehmen.
Ja, das freut mich. Ich bin total am Grinsen. Vielen Dank. Das hört man gerne.
Ja. Wir müssen mehr Leute von dir erfahren. Und das ist ja auch wieder diese selektive Wahrnehmung. Ne? Wir sehen natürlich nur das, wo wir in Kontakt kommen. Und jetzt haben wir ja zum Glück diese Medien wie Podcast und Internet. Und trotzdem, also deswegen, wenn ihr Eltern habt oder Lehrer, denen ihr mal was Gutes tun wollt, man kann natürlich gerade, also den Account abonnieren, aber halt auch wirklich dieses Produkt weiterempfehlen. Und einfach mal sagen, hey, tust du dir schwer mit der Aufklärung? Hier gibt es Tipps. Und das sind ja jetzt in den letzten Jahren wirklich auch viele gute Aufklärungsbücher rausgekommen. Wir wissen alle, also manchmal hat man keine Lust zu lesen. Und da bieten sich natürlich sowas an, wo du dir einfach ein Video angucken kannst und jemand erklärt dir das. Und du hast dann gleich Materialien, die du weitergeben kannst. Also voll gut.
Ja, genau. Also zum Beispiel auch, was du gerade noch angesprochen hast, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir halt einfach auch in Schulbüchern und in anderen, also teilweise in medizinischen Büchern, einfach falsche Abbildungen haben. Ja, also das heißt, man muss tatsächlich auch einfach gucken, was konsumiere ich, um zu lernen. Selbst da ist es manchmal echt schwierig. Und das führt natürlich dazu, dass auch gerade Frauen oder Menschen mit einer Vulva-Vagina eben tatsächlich den Genitalbereich oft als einen blinden Fleck auf dem Körper sehen. Also das ist ja total krass. Und da hilft auf jeden Fall erstmal wirklich, dass man sich überhaupt mit den Genitalien auseinandersetzt. So wie du gerade schon gesagt hast, wo ist denn überhaupt die Klitoris? Und da hilft einfach wirklich ein Handspiegel.
Und diese Übung fand ich als Idee am Anfang ein bisschen schräg. Also ich hatte die damals schon in einem Buch, was meine Eltern mir gegeben haben, als ich Jugendliche war. Das nannte sich Happy Sex. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein großes gelbes Buch gewesen, war aber so amerikanische Sexualtherapeuten. Gibt es heute nicht mehr, gibt es nur noch über so Antiquariate zu holen. Und da war genau diese Übung drin, dass die Frauen mal den Spiegel nehmen und sich das Genital anschauen. Nur das Problem ist natürlich, dass das Bild unserer Genitalien gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und das sehe ich ja als Frauenärztin einfach tagtäglich, dass das so quer ist von dem, was die Medien präsentieren, von einem glatten, eher kindlichen Genital oder auch beim Mann von einem geraden, großen, voller Männlichkeit protzenden Anhängsel noch dazu. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Auch da hängt oft ein Hoden tiefer als der andere. Das ist physiologisch ja so. Es gibt Krümmungen, es verändert sich. Und dass man einfach ein Verständnis dafür hat. Wir wissen alle, wir kriegen Falten, aber auch im Genitalbereich verändert sich ja viel. Und dass man auch dafür einfach ein Verständnis weckt. Und da sind natürlich gerade so Bilder auch, die du postest, wo du das auch beschreibst, ne, welche Genitalien oder wie man sie benennen kann, die einzelnen Bereiche der Genitalien, was so wertvoll. Ja, wenn man googelt, tauchst du ja auch auf bei den Bildern und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass ja, ich habe mal nach Vulva-Bildern gesucht, weil ich habe für Vorträge was gesucht und so bin ich auch auf die Idee gekommen, eigene Bilder entwerfen zu lassen oder habe jetzt welche erworben von Vulva-Galerie, weil die gibt ihre Bilder quasi für Vorträge frei, man darf die nutzen und auch für Kurse, weil ich einfach eine Diversität wollte und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht irgendjemanden 100 Vulvas zeichnen lassen. Also.
Ja, das, was du gerade besprochen hast, das erfahre ich tatsächlich auch immer in meinen Aufklärungskursen. Da steige ich oft beim Thema Genitalanatomie dann so ein, dass ich auch gerade Jugendliche ermutige, mal auch die Vulva anzuschauen und dann ist immer ein Gelächter und ein peinliches Berührtsein im Raum und häufig auch Reaktion der Jungs dann so und so, ja. Also es ist total spannend, was da passiert, wenn man das vorschlägt. Ich sag dann immer oder ich frage dann immer, was glaubt ihr denn, wie oft haben denn Jungs zum Beispiel den Penis am Tag in der Hand? Ja, und dann ist immer, dann überlegen die, ja, stimmt, jedes Mal eigentlich, wenn die auf die Toilette gehen, ja, und dann wird so ein, so ein Bewusstsein dafür, dass Mädchen, Frauen oder halt eben Menschen mit Vulva, ich will niemand ausschließen, aber dass die einfach gar nicht so den Bezug auch haben, ja, und das wissen wir ja auch mittlerweile auch in der Intimpflege von Babys, dass die Stimulation bei Jungs ganz anders ist wie bei Mädchen und das ist einfach total wichtig, das zu wissen, warum dann letztendlich später ganz viele einen blinden Fleck im Intimbereich haben, also gar keine Berührung oder wenig Berührung, Sensibilität in dem Bereich und das finde ich einfach total spannend und auch so die Diversität, die du angesprochen hast, finde ich so wichtig, weil wir sehen einfach keine diversen Vulven oder auch Penisse, nirgends eigentlich und das ist total schade. Also ich kann da tatsächlich auch allen mal empfehlen, ich will jetzt nicht sagen, geht in die Sauna und schaut euch andere Menschen an, das ist natürlich nicht das, was ich damit sagen möchte, aber ich finde, so ein Umgang mit normalen Menschen in Nacktheit ist doch was, wo sehr helfen kann, um einfach auch seinen eigenen Körper in eine normalisiert zu betrachten. Und das fehlt uns total durch diese ganzen Übermedien, Pornografie natürlich auch, aber wir müssen gar nicht in die Pornografie gehen. Es reicht tatsächlich, ein Schulbuch aufzuschlagen, wo es um die Aufklärung geht. Und total spannend, was du zum Thema Aufklärungsbücher erzählt hast, weil ich habe meine ganzen Aufklärungsbücher von früher auch noch. Die werden jetzt auch alle in meiner Praxis auch rausgeholt, weil ich habe wirklich sehr tolle Aufklärungsbücher auch gehört. Meine Mutter hat da schon immer auch sehr drauf geachtet, was ich konsumiere. Da bin ich ihr sehr dankbar. Und da habe ich wirklich tolle Bücher und das macht auf jeden Fall total viel Spaß, einfach mal die eigenen Aufklärungsbücher wieder rauszuholen und mal zu schauen, wie bin ich denn aufgeklärt worden, durch welche Medien wurde ich quasi sensibilisiert. Und das macht doch viel Sinn dann später auch oder ergibt viel Sinn in der eigenen Körperwahrnehmung zum Beispiel. Ja, was habe ich als Kind konsumiert? Und das kann wirklich spannend sein, da mal auch mal hinzugucken, wenn man die Möglichkeit hat, ja.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, ich hatte von meinen Eltern, also ich habe eine jüngere Schwester und die ist deutlich, also 7 Jahre jünger. Und das heißt, ich habe natürlich die ganze Schwangerschaft mitgekriegt und ich hatte so ein ganz tolles Buch gehabt, wo halt die Schwangerschaft erklärt ist und dann auch so Fragen erklärt worden waren. Daran erinnere ich mich heute noch. Ich habe das Buch jetzt von meinen Eltern dann geholt, als ich die Ausbildung angefangen habe, weil ich das so spannend fand. Und da war so eine Seite, wo dann erklärt wird, wo das Kind Kaka macht.
Wie heißt das Buch? Peter Ida Minimum?
Kann sein. Und ich habe es aber auf Ungarisch gehabt, weil, also ich bin in Ungarn aufgewachsen und dementsprechend suche ich das jetzt noch. Aber ich glaube, dass es das ist. Das ist so gezeichnet, so als Comic ist das gemacht. Genau. Das ist so süß.
Ja, voll witzig, weil ich habe nämlich sehr viele französische Bücher gehabt, weil ich bin französisch-deutsch aufgewachsen und deswegen habe ich ganz viel auch in dem Bereich noch in Französisch und das habe ich witzigerweise, weil ich jetzt gerade halt auch aussortiere, was nehme ich mit in die Praxis und so, weil jetzt der Umzug bald ansteht und dann sind mir die Bücher auch so in die Hände gefallen und ich glaube, dass das das Gleiche sein könnte und witzigerweise ist unsere Generation, glaube ich, häufig mit diesem Buch aufgewachsen. Das ist echt spannend. Also man findet es oft in Pro Familien oder so, Pro Familias auch, ja, dass die Bücher noch haben, wenn das so unsere Generation ist. Das ist echt witzig. Ja. Aber das, wenn das das ist, dann kenne ich das auf jeden Fall. Ja.
Wir hatten uns ja auch vorhin unterhalten. Ich glaube, es ist ein guter Stichpunkt über Generationen. Und ich glaube, wir sind jetzt die Generation der sozialen Medien, wenn ich mich mal so hinaus trauen darf, mehr oder weniger, oder wir versuchen uns damit. Ja. Und wir hatten am Anfang ganz kurz, bevor der Podcast losging, ja auch dieses Thema, dass das oft gar nicht so einfach für uns ist in den sozialen Medien. Also, dass ja nicht nur positives Feedback kommt, wie wir es uns jetzt ein bisschen gegenseitig auch gegeben haben, sondern halt auch viel natürlich bei den Leuten erweckt, also an positiven und negativen Gefühlen, dass jemand offen ist mit der Sexualität. Hast du da Erfahrungen gemacht für dich oder wie gehst du auch damit um, wenn du mal eine negative Erfahrung kriegst?
Also das ist bei mir auf jeden Fall auch ein Prozess, muss ich sagen. Ja? Also ich sehe das als einen sehr, sehr eigenen Lernprozess für mich auch. Aber es sind schon auch viele Sachen dabei, da schluckt man dann schon mal. Ja. Also ich war auch kurz davor, tatsächlich aufzuhören am Anfang, weil ich mir gedacht habe, möchte ich mir das wirklich so, also so ungefiltert halt einfach auch, möchte ich das? Also tue ich mir damit was Gutes oder nicht? Also wie geht es mir damit? Und auch da habe ich einfach entschieden, das einfach mal laufen zu lassen und mal zu gucken, wie das so sich entwickelt und so. Aber ja, es ist schon auf jeden Fall nicht immer so einfach, sage ich jetzt mal, ja. Also vor allen Dingen, ich glaube, dass die meisten denken wahrscheinlich, da kommen dann viele so übergriffige Nachrichten oder sowas. Und das ist zum Beispiel bei mir gar nicht. Also das irgendwie, also wenn ich das zum Beispiel erzähle anderen, dann denken die oft, da kommen irgendwelche komischen Anmachen von Männern oder so. Ja? Also sowas erlebe ich tatsächlich ganz, ganz selten. Also das kann man wirklich, ja, das ist sehr, sehr selten. Wenn von Männern, ja, oder von Menschen mit Penis eben, wenn da eine Frage kommt, dann ist die immer sehr ernst gemeint und immer sehr, mit sehr viel Druck, also Angst, ja, belastet. Also das sind dann häufig Fragen, ob das okay ist, dass man, keine Ahnung, sich selbst befriedigt oder dass man so und solche Fantasien hat, ja, also und auch keine schlimmen Fantasien oder sowas. Ja, was sind schon schlimme Fantasien, ne? Aber genau, also das ist eben sehr häufig mit einer wirklich ernst gemeinten Frage, diese Nachrichten. Und was mir aber häufig passiert ist, dass ich von vielen Frauen eben negatives Feedback bekomme, sei das jetzt zum Thema Sexualität oder zu der Art, wie ich etwas mache, wie ich etwas sage, wie ich etwas formuliert habe, wie ich etwas nicht formuliert habe, wie ich etwas vergessen habe oder, also da kommt ganz schön viel Feedback und auch sehr anstrengend häufig tatsächlich, ja. Das muss ich schon sagen. Oder wenn man dann so persönlich irgendwie auch ein bisschen angegriffen wird. Wir hatten es ja vorher auch kurz mit dem Thema Rechtschreibung zum Beispiel. Ja, also wenn dann so persönliche Sachen mit reinfließen, dann wird es spannend. Also ich sehe das auch eher als einen Lernprozess, aber es ist schon etwas, wo man sich dann einfach nochmal ganz anders mit auseinandersetzen muss. Und gerade bei dieser Diskussion fand ich auch so spannend wieder, was wird Frauen zugemutet und wie dürfen Frauen sein, wie haben Frauen zu sein? Und wenn eine Frau etwas mit der Rechtschreibung nicht perfekt macht, dann kann das ja gar nicht professionell sein, dann ist das ein Zeichen für Unprofessionalität. Oder mir wurde zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass ich sehr emotional wäre. Also ja, Gott sei Dank, kann ich da heute sagen. Ich habe nämlich auch lange gebraucht, um meine eigenen Emotionen richtig zu verstehen. Und ne, also es ist ja auch so ein Prozess. Und aber heute kann ich natürlich solche Sachen lesen und kann die gut einordnen, aber es ist schon manchmal interessant, was da auch für Rollenbilder nochmal geweckt werden, sag ich jetzt mal.
Absolut, ja. Also da bin ich ganz bei dir. So, gut, im medizinischen Bereich ist das ja öfter mal, dass es nicht immer ein einfaches Pflaster ist, würde ich so sagen. Gerade karrieretechnisch bei Frauen muss man sich da schon sehr, sehr durchsetzen. Ist inzwischen besser geworden, aber wenn ich so an meine Assistenzarztzeit zurückdenke, war schon sehr männerdominiert. Würde ich sagen, ist immer noch so in den leitenden Funktionen. Und fand da sehr spannend, dass wir, und ich ertappe mich dabei auch selber, dass wir Frauen viel härter beurteilen. Und das fängt natürlich bei einem selber an, dass man da einfach drauf achtet. Das fängt ja schon daran an, dass man sich anschaut, was trägt die denn heute? Ja, oder warum ist die denn jetzt auf einmal so geschminkt? Oder anstatt irgendwie zu sagen, ja, voll schön, dass sie sich das gönnt und toll, dass sie den Mut hat, das zu tragen. Also, dass man das sofort in eine Wertung tut, anstatt, also ich meine, man muss ja nicht immer alles positiv bewerten, aber oft frage ich mich, woher kommt das? Und dieses sich selbst auch zu bewerten. Also wenn ich so hart zu anderen bin, bin ich oft noch härter zu einem selber. Und wie kann ich mir dann etwas gönnen? Und dann denke ich mir oft so, es wundert mich nicht, dass viele Frauen sich den Höhepunkt nicht gönnen, wenn sie sich nicht mal die Praline am Nachmittag gönnen. Ja, so. Da sind wir, glaube ich, Frauen sehr hart erzogen worden. Es ist Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, aber zum Glück ist da eine Welle gerade, wo wir sagen, da ändert sich ganz viel, finde ich, auch in dieser Selbstliebe. Und natürlich auch das kann man immer übertreiben. Also es gibt kein Absolut und kein richtig oder falsch in dem. Aber ich kann allen einfach empfehlen, nochmal selber drauf zu achten, weil man urteilt so schnell, wie können die. Und dann tut man genau das, worüber man eigentlich geurteilt hat oder auch geurteilt worden ist. Ich habe auch öfter, also ich kriege sehr oft Kommentare zur Rechtschreibung. Ich gehe darauf jetzt gar nicht mehr ein, sondern sage halt, tut mir leid, ich bin Legastheniker, ich kann es jetzt nicht ändern. Ist halt nun mal so. Oder ich habe eine Rechtschreibschwäche, also einfach, viele wissen ja auch nicht, was das ist. Und auch selbst wenn ich es nicht habe, da steckt so viel Arbeit dahinter, man bemüht sich so und dass das dann oft nicht gesehen wird und dass das so als selbstverständlich genommen wird. Und ich glaube, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass jemand rausgeht und sich so vulnerabel macht und anderen die Möglichkeit gibt, in dieser Vulnerabilität zu lernen. Weil das ist ja das, was passiert. Also die Themen gerade, mit denen du rausgehst, sind ja ganz zerbrechlich und zart noch, wie so kleine Pflänzchen, die du pflanzt bei den Leuten. Ne? Also auch mit Menstruationsthemen oder auch mit dem Körper, wie der aufgebaut ist und auch der Sexualität selber. Das ist ein Lernprozess und ich denke, die sozialen Medien sind für uns alle ein Lernprozess. Ist bei mir nicht anders und ich habe für mich auch sehr viel gelernt, nicht an mich ranzulassen, an Sachen, die kommen. Ich habe jetzt auch keine negativen Erfahrungen gemacht, also mir hat jetzt noch keine irgendwelche schlimmen Bilder oder so geschickt. Ist ja auch rechtlich verboten, muss man ja auch sagen, also dass man nackte Bilder jemand schickt, ungefragt. Und all die Fragen, die ich gekriegt habe, waren wirklich mit Leidensdruck geprägt. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig die Arbeit ist, die du auch machst. Und dass man da mit einem Feingespür rangeht und sich nicht entmuntern lässt von negativen oder manchmal anstrengendem Feedback. Und das, was ich mich gefragt habe, und vielleicht ist das eine falsche Hypothese, ist, ob dieses, was für uns anstrengend erscheint, also dieser Vorwand durch eine Rechtschreib Fehler oder durch das fehlt, in Kontakt zu treten. Ja, also es muss ja einen so sehr beschäftigt haben, ob es jetzt die eigene Sexualität ist oder nicht, dass da ein Fehler drin ist, ob das nicht so ein bisschen als Vorwand gesucht wird, um ein Teil dieser neuen Entwicklung bei einem selber zu werden, ne? Also es hat ja einen Grund, warum die Leute auf deiner Seite sind.
Ja, schön gesagt auf jeden Fall. Das ist ein schöner Gedanke, den werde ich mal mitnehmen. Ich finde es auch spannend. Also es gibt natürlich Nachrichten, da schluckt man und da überlegt man dann, okay, was mache ich jetzt damit? Aber wie du schon sagst, also die meisten Nachrichten sind ja, und das ist ja auch, das vergessen wir dann ja häufig, ne? Also die meisten Nachrichten, ich sage jetzt mal 80% bei mir oder ja, vielleicht mehr wahrscheinlich, eher 90, sind natürlich super, ja, also da kommt super Feedback, Leute, die sich bei mir bedanken, dass ich sowas mache, weil es ihnen schon ganz viel geholfen hat, oder Leute, die mir schreiben, hey, aufgrund von deiner Arbeit habe ich jetzt mich entschieden, eine Sexualtherapie zu machen oder so, ja, und das ist natürlich toll und das vergisst man dann leider immer so ein bisschen aufgrund von negativen Feedback. Und was ich mich auch tatsächlich schon gefragt habe, ist, ob das auch so ein Generations-Ding ist, ja, dass mir fällt auf, dass in den sozialen Medien, da fällt man so mit der Tür ins Haus, so, ja. Also man sagt nicht Hallo, ich hätte da so eine Anmerkung und so, sondern ich wollte dir mal sagen, das so. Also vielleicht ist das halt auch so ein Generationsding, also und das ist ja dann auch okay, ja, wo man dann vielleicht einfach in unserer Generation sagen muss, okay, da müssen wir halt vielleicht das akzeptieren, dass jüngere Menschen, ne, das halt einfach irgendwie anders nutzen, soziale Medien, schneller. Und das wiederum ist ja okay. Und ja, dass man da irgendwie dann trotzdem irgendwie zusammenkommt, ist dann ja schön. Ich habe auch letztens auf so einem Instagram-Account gesehen, die hat irgendwie gezeigt, wie sie mit so negativen Kommentaren umgeht. Ja, und das fand ich so inspirierend, weil sie halt einfach geschrieben hat, also sie hat eine negative Nachricht bekommen und sie hat einfach zugeschrieben, ja, hi, und wie geht's dir heute? Ja, und dann hat der andere oder die andere, weiß gar nicht mehr, geschrieben, ja, ganz gut, und dir? Und dann hat sie geschrieben, ja, auch ganz gut, ich mache gerade grünen Tee für mich, magst du grünen Tee oder trinkst du lieber Kaffee? Und dann hat der Gegenüber oder die Gegenüber hat sich dann halt dafür, oder hat halt gesagt, hey, es tut mir voll leid, du bist irgendwie so viel positiver wie ich und so. Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee und das werde ich mir, oder habe ich mir dann auch so vorgenommen, dass ich in Zukunft mehr so dieses Positive mit reinnehmen möchte. Und wie du schon sagst, also ein Beziehungsaufbau oder ein Beziehungskontakt ist ja immer ein Beziehungskontakt. Ja, also egal ob negativ oder positiv. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, wo du vorhin nochmal gesagt hast, mit dem, dass das Negative größer wertet als das Positive. Und das ist ja auch immer ein Thema in der Sexualität. Also wenn wir Menschen als Klienten vor uns sitzen haben, egal in welchen Paarkonstellationen, ist ja dieses, es hat mal nicht geklappt, wenn es einmal von 100 ist, wiegt irgendwie 100-1. Und, da hast du Tipps da für unsere Klienten, Zuhörer, weil das kann man ja auf alle Lebensbereiche nehmen, wie sie sich quasi dieses Gleichgewicht wieder mehr schaffen können.
Also wenn es so um ein paar Sachen geht, finde ich immer ganz arg toll, einfach nochmal so den Gedanken. Also erstens mal, was du gerade gesagt hast, finde ich auch wichtig, zu gucken, das erstmal die Perspektive zu wechseln und in Relation zu setzen. Ja? Also ist es wirklich so oder stelle ich mir das nur so vor? Weil wir wissen ja auch, unsere Gedanken formen unser Bewusstsein. Ja? Also was wir denken, ist wahr. Und das finde ich total wichtig, das erstmal sich bewusst zu machen, und das ist erstmal der erste Schritt. Und dann finde ich, es gibt so viele tolle Übungen oder Ideen, wie man aufeinander zugehen kann. Und das Allerwichtigste, bevor man irgendwas macht, finde ich, ist, dass man sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzt. Wie ist der aufgebaut? Wie bekommen denn zum Beispiel Menschen mit Vulva einen Orgasmus? Wie bekommen Menschen mit Penissen einen Orgasmus? Wie sieht denn der Orgasmus generell aus? Was passiert da? Da hast du ja auch ganz tolle Bilder dazu. Was passiert eigentlich in der Phase? Zum Beispiel zieht sich die Gebärmutter, die verändert sich, ja, und das ist total spannend. Also einmal finde ich das einen total wichtigen Zugang, erstmal was über den eigenen Körper zu erfahren und natürlich auch über den Körper des anderen. Also wenn ich jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bin, dann hat man das ja quasi meistens einmal dann schon erlebt oder gelernt. Aber natürlich, und das ist ganz wichtig, jeder Körper ist anders. Also erst einmal die Anatomie zu kennen und dann muss man natürlich ins Gespräch kommen, was gefällt dir denn? Und das ist natürlich immer das Schwierigste auch, ja, also das ist dann auch das, wo ich das Übungsheft einfach, ja, wirklich, ja, so eine Art Anleitung eigentlich, wie schafft man das jetzt? Weil das natürlich, da kommt ganz viel Scham mit rein. Wie spreche ich jetzt darüber, was mir gefällt? Und da auch wieder Wissen darüber sich aneignen, dass nicht alles, was man sexuell fantasiert, etwas ist, was man machen möchte oder machen muss. Ja, das ist auch ganz, sehr wichtig. Und es gibt eine Übung, die würde ich gerne hier erzählen. Die finde ich ganz arg toll. Man setzt sich gegenüber und nimmt die Hand des anderen und gibt dem Partner, der Partnerin quasi eine Handmassage. Und aber es geht über Kommunikation in dieser Übung. Also sprich, ich erzähle, was ich tue. Der andere sagt, was mir gefällt. Also wenn ich jetzt deine Hand hätte, würde ich zum Beispiel fragen, Miriam, gefällt dir das hier? Dann würdest du sagen, ja, aber könntest du ein bisschen weniger drücken. Ja, und so kommt man quasi in so ein Gespräch darüber, wie, wie schaffe ich denn überhaupt mal zu sagen, okay, das mag ich und das mag ich nicht. Erstmal mit der Hand, und das kann man natürlich dann ausweiten. Ja? Man kann sich mal am Rücken massieren und so weiter und so fort, oder je nachdem, was man eben mag. Manche mögen Füße, manche nicht. Kann man einfach mal schauen, ja. Also, aber das ist eine ganz einfache, simple Übung eigentlich so, um überhaupt mal eine Art der Kommunikation zu üben und das einfach als Experiment zu sehen. Wenn es mal nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Ja? Also, und das Allerwichtigste ist, Sexualität ist lernbar. Also wir alle lernen Sexualität, und wir müssen auch immer von dem Gegenüber, mit dem wir gerade in Beziehung, Partnerschaft, wie auch immer sind, auch lernen, was er für eine Sexualität hat, was hat er für eine sexuelle Kommunikation, was mag er oder sie. Und genau, das ist einfach total wichtig, weil das einfach wirklich bei jedem Menschen anders ist.
Wobei ich würde sagen, diese Übung gilt nicht nur für Paare, sondern ihr könnt auch mal ganz verwegen sein und einfach mal Freunde, Kollegen fragen, ob man so eine Übung machen kann mit der Hand. Weil ich denke, dass dieses gerade sagen, was gefällt mir nicht, wo sind meine Grenzen, also auch das zu kommunizieren, ich möchte diese Übung nicht machen oder ich möchte nicht von dir in der Hand gehalten werden, dieses Nein sagen lernen, so viel mächtiger ist auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Sexualität. Daher finde ich, ist diese Übung vielleicht sogar etwas, was man einfach mal mit einem guten Freund, guter Freundin ausprobieren kann, mit der Schwester, der Mutter, dem Vater, wenn man so ein Verhältnis hat, wo man einfach sagt, man schaut mal, wie fühlt sich denn das für einen an und wie fühlt sich das auch für den anderen an. Also eigentlich eine coole Übung.
Total. Und was du gerade Wichtiges noch erwähnt hast, ist einfach der Consent, dass man einfach wirklich auch lernt, weil wir lernen ja immer, Nein heißt Nein. Das stimmt natürlich, aber auch nur ein Ja ist ein Ja. Und das kann total sexy sein, wenn man fragt, hey, ist es gut für dich, wenn ich dich hier küsse? Ja, also das Consent kann total sexy sein, wenn man das richtig einbaut. Und das, wie du gerade gesagt hast, so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass es wirklich auch eine ganz tolle Übung für das ist. Ja? Und natürlich, das ist ganz wichtig, auch die Grenzen. Und das finde ich bei jeder Übung wichtig, auch immer, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich die einlade, selber zu entscheiden, möchte ich das jetzt, möchte ich das nicht. Und auch das total legitim ist, wenn man etwas nicht machen möchte. Ich finde das total spannend eigentlich immer, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, weil dann kann man auch darüber sprechen, was bedeutet das jetzt für dich, dass du hier eine Grenze gezogen hast. Ja? Also das ist auch immer eigentlich total schön, wenn Menschen sagen können, nein.
Also da stimme ich dir total zu, weil das auch etwas ist, wo jeder einfach nochmal lernen darf. Ja? Und in sich gehen kann, inwieweit schaffe ich das überhaupt und was sind vielleicht die Situationen, wo ich es nicht schaffe und warum schaffe ich es dann nicht. Ne? Und das können natürlich auch die Situationen sein, wo das Paar sagt, nie sprichst du mich an, damit wir mal Sex haben. Ne? Oder warum kommt das nicht von dir? Einfach zu schauen, woher kommt denn diese Hürde? Warum fällt das vielleicht jemandem so schwer? Und da kann natürlich auch so eine Übung ein total gutes Beispiel dafür sein, warum fällt es dir schwer, meine Hand zu nehmen? Ne? Und vielleicht ist das sogar schon an so einem kleinen Beispiel, man sehen kann, welche Emotionen aufkommen, ohne dass man gleich das große Schlafzimmer-Thema bedecken muss. Und ich finde gerade, das ist so spannend, wenn ich auch mit anderen Sexualtherapeuten und Paartherapeuten spreche, wie wir haben zwar alle unterschiedliche Ansätze, aber das, was wir tun, ist immer dasselbe. Wir helfen dem Paar in Kommunikation zu treten und einfach ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche zueinander besser artikulieren zu können und dadurch eine erfülltere Sexualität zu haben. Und da gibt es einfach kein richtig oder falsch, weil es auch in der Sexualität kein richtig oder falsch gibt. Und das fand ich gerade so schön, weil das mir einfach nochmal bestätigt hat, wie wichtig das ist, dass wir zuhören und dass wir auch das Wissen, was wir haben, weitergeben, damit einfach mehr Leute etwas kriegen. Und da hätte ich auch noch mal eine Frage an dich, weil wir fragen ja jeden unserem Podcast-Gäste, was denn eigentlich Sexualität bzw. Sex für ihn selber bedeutet. Dementsprechend, was bedeutet das für dich?
Also Sexualität, Sex bedeutet für mich tatsächlich ein mega großes Lernfeld. Also ich finde das so toll, was du eigentlich über die Sexualität alles über dein eigenes Leben letztendlich lernen kannst für dich, über deine Muster, Grenzen. Und das, also für mich bedeutet Sexualität lernen und Kommunikation einfach, ja. Das ist für mich eine tolle Art zu kommunizieren und ja, das bedeutet Sex für mich, Lernen und Kommunikation.
Sehr schön. Und dann kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Ich finde ja die spannendste Frage im Podcast. Welches Obst oder Gemüse wärst du?
Ja, also ich glaube tatsächlich, also ich musste intuitiv als erstes an eine Papaya denken. Ich weiß aber tatsächlich nicht warum. Also ich liebe Papayas einfach. Ich esse sie sehr gerne. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Und ja, ich glaube das und was mich natürlich mit einer Papaya noch irgendwie zusammenbringt, ist so das Medizinische mit dem Thema Abtreibung, weil die Papaya ja oft dazu genutzt wird, um Medizinstudentinnen ja, Abtreibung zu erklären. Und ja, deswegen die Papaya.
Cool, hatten wir noch nicht. Also ich bin immer wieder gespannt, egal wie viele Gäste man hat. Es kommen immer wieder neue Ideen, was man sein könnte oder was man isst. Und ich will auch zur allerletzten Frage kommen. Du hast zwar schon eine Übung erläutert, die du empfiehlst, aber gibt es etwas anderes, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Also außer, dass sie dir bitte auf Instagram folgen sollen, was sich absolut lohnt. Also Lustfaktor, da findet ihr die Julia. Aber was gibt es vielleicht noch anderes, was du gerne heute nochmal als Schlusswort mitgeben magst?
Also ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste, was ich auch den Hörern jetzt mitgeben möchte, ist, Sexualität ist lernbar. Es gibt niemanden, der keinen Sex kann. Ja? Also ich höre das so oft, ja, ich kann das nicht oder ich bin da zu prüde und so. Das finde ich auch so schade eigentlich, dass wir solche, also häufig hören natürlich Frauen, dass sie prüde sind. Da möchte ich auch ganz klar sagen, es gibt keine Menschen, die prüde sind. Ja? Jeder hat einfach andere Vorlieben, andere ja, Sachen, die er mag oder nicht mag. Und Menschen, die genau wissen, was sie mögen, sind alles andere als prüde. Das möchte ich auf jeden Fall hier auf jeden Fall mitgeben. Und Menschen, die das zu anderen sagen, sind häufig sehr manipulativ. Das finde ich total wichtig, dass man weiß, Sexualität ist lernbar und dass man aufhören sollte, das zu glauben, was andere über einen und über die Sexualität zu sagen haben, ja, weil letztendlich kann das nur jeder für sich entscheiden und es ist total okay, wenn man auch eine Zeit lang mal keine Lust auf Sex hat. Das ist, finde ich, so wichtig, ja, weil man kann sehr gut ohne Sex auch leben eine Weile oder auch immer. Das ist voll okay. Jeder muss sich das für sich einfach entscheiden, wie er leben möchte und was ihn da, ja, was für einen Wunsch man da halt hat. Und genau, also zwischen all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, steckt eigentlich nur: Du bist gut so, wie du bist und es ist alles normal und du darfst Sex haben, du musst aber nicht und genieß ihn einfach, wenn du willst.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil genau dafür steht ja auch Eros und Psyche. Wir wollen einfach unsere Normalität schaffen, weil eine Gesellschaft schafft sich ihre Normen und wir sind alle Anteil davon und mit dieser Stimme heute im Netz schaffen wir hoffentlich ein bisschen mehr Normalität für die Sexualität. Daher herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
Ja, ich danke auch. Das war sehr toll. Ein sehr schönes erstes Mal.
Eindeutig.